Herzlich willkommen in der 7. Folge des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Arco Pire. In Folge 5 ging es ja um den Lobautunnel und die Ereignisse in Steyr, wo gestern am 15. Oktober eine Demonstration gegen die angedachte Werksschließung von MAN stattgefunden hat, zeigt aber die andere Seite. Die Automobilindustrie ist nicht irgendeine Branche. Um über ihre Bedeutung zu sprechen, habe ich mir den Daniel Manieke eingeladen. Daniel ist Teil des Forschungsprojektes ConLabor, das sich mit der Autoindustrie und der Möglichkeit ihrer Konversion, also der Umgestaltung der Produktionsprozesse zur Herstellung anderer Produkte beschäftigt. Herzlich willkommen zur 7. Episode des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Arco Pire. Heute ist der 16. Oktober. Es ist ein guter Tag, um über die Industrie und über die Automobilindustrie im Speziellen zu reden. Es gab gestern einen Warnstreik in Steyr in Oberösterreich. Dort will nämlich die Lkw-Firma MAN ein Werk schließen. Und aus diesem Grund habe ich den Daniel Manieke eingeladen. Daniel arbeitet in einem Forschungsprojekt zur österreichischen Autoindustrie oder ich glaube zur österreichischen und deutschen Autoindustrie, oder?
Na, österreichische, also.
Nur Österreich, genau.
Wir haben uns auf die österreichische fokussiert, ja.
Zur österreichischen Autoindustrie. Es geht um ja, das, was sie jetzt darstellt und wie man sie konvertieren kann. Und in dieser Folge soll es um Industrie im Allgemeinen, die Autoindustrie im Speziellen und MAN im Speziellsten gehen. Und deshalb steige ich gleich mal ein. Bei Österreich denkt man ja nicht unbedingt an Industrie. Also wenn man an die österreichische Wirtschaft denkt, da kommen doch eher so ländliche Idylle und vielleicht, weiß nicht, städtetouristische Ziele und Landwirtschaft und Tourismus oder so kommen einem da. Aber tatsächlich ist die Industrie ja ziemlich wichtig. Kannst du mal schildern, wie die Rolle der österreichischen, der Industrie in Österreich ist oder wie hoch und wie groß sie anzusetzen ist, vielleicht auch im europäischen Vergleich?
Ja, Berge und Kühe und dieser gleichen, also es gibt sicher genug. Ich bin aus Salzburg-Stadt, also ich bin dort aufgewachsen und da hat man nie weit fahren brauchen und hat irgendwie beides vor der Haustür gehabt. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, so im Allgemeinen wäre das dann eher als Klischee, als Realität. Die Wirtschaftsstruktur in Österreich ist tatsächlich sehr stark von der Industrie geprägt, während nämlich in vielen anderen Ländern in den vergangenen Jahren ziemlich stark deindustrialisiert wurde, ist das in Österreich nicht, beziehungsweise in einem geringeren Ausmaß passiert. Die Produktion, also die Güterproduktion macht hier ja so 20% des BIP aus, circa. Das ist ziemlich weit über dem EU-Durchschnitt und vor allem weit über so die industrialisierten Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, da sind es so 8,5-9%, also der Anteil der Industrie am BIP. Genau, und oft sagt man dann, also in der Forschung sagen dann manche, dass Österreich so Teil von so einem mitteleuropäischen Produktionskern in Europa ist. Das sind so Länder wie Deutschland, da zählen aber auch so Länder wie die Visegrad-Staaten dazu, also Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen. Also das sind alles so Länder, wo die Wirtschaftsstruktur nach wie vor stark industriell geprägt ist und teilweise sogar an Bedeutung, die Industrie an Bedeutung zunimmt. Genau. Und aber auch alles Länder, wo die Industrie sehr stark auf den Export ausgerichtet ist. Ja, also doch Industrie sehr relevant, im EU-Vergleich überdurchschnittlich und genau, stark verknüpft mit der deutschen Industrie und dem deutschen Produktionsmodell.
Ja. Man sieht das ja, glaube ich, auch eigentlich schön bei MAN in Steyr. Da handelt es sich ja um ein Zweigwerk eben eines großen deutschen Herstellers. Ist das typisch für die Kfz-Produktion in Österreich? Und ist es andererseits, wenn ja oder wenn nein, anders im Vergleich zu anderen Branchen? Und warum ist das überhaupt wichtig?
Für die Kfz-Industrie ist das tatsächlich ziemlich typisch, zumindest für einen Teil der Kfz-Industrie. Autohersteller, vor allem deutsche Autohersteller, aber auch starke Zulieferer, oft Zweigwerke. Ja, da gibt es jetzt nicht nur MAN, da gibt es jetzt auch so das BMW, die haben ein großes Motorenwerk in Steyr auch, also da, wo auch der MAN-Standort ist. Da gibt es auch Opel, auch lange Zeit eigentlich ein deutscher Hersteller, der wurde, ich glaube, 2017 von dem französischen PSA-Konzern übernommen. Der hat ein Zweigwerk in Wien, in Aspern, baut dort mittlerweile, glaube ich, nur mehr so ein Sechsganggetriebe, früher auch Motoren. Ja, und da gibt es große Zulieferer, große finanzstarke Zulieferer, die auch ausländische, also Direktinvestitionen in Österreich haben und so Zweigwerke unterhalten, sowas wie ZF zum Beispiel, wäre da so ein Klassiker. Also ich glaube, für die Autoindustrie ist das ziemlich typisch. Wobei man halt auch sagen muss, es ist halt ein Teil der Wahrheit. Also es gibt auch in der Autoindustrie ziemlich viele KMUs, also Klein- und Mittelbetriebe, die hochspezialisiert produzieren. Also teilweise gibt es Unternehmen, da habe ich den Namen, bevor ich mich damit befasst habe, überhaupt noch nie gehört. Und die sind dann irgendwie, ja, die stellen da irgendeine Radmutter her oder so oder irgendein komisches Rohr. Und sind dann aber ganz oft wirklich so, ja, Weltmarktführer in diesem kleinen Bereich. Ja, man nennt die dann auch oft Hidden Champions. Genau, also die gibt's da auch. Und ja, also auf deine Frage, wie da das Verhältnis ist zu anderen Branchen, kann ich, also das könnte ich jetzt gar nicht qualifiziert beantworten. Aber
okay, aber ich glaube, Branchen, bei denen das sozusagen weniger stark der Fall ist, die sozusagen stärker auf Österreich zentriert sind, sozusagen auch sozusagen Produktionsketten von Gütern, die stärker in Österreich liegen?
Ja, das müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal anschauen, um das nachträglich zu beantworten, aber ich glaube halt, ich könnte mir vorstellen, dass das in der Nahrungsmittelproduktion ist, glaube ich, die einen ziemlich großen Teil ausmacht. Wo es sicher nicht so ist, ist es im Maschinenbau. Da ist, glaube ich, auch sehr stark an transnationale Produktionsketten eingebaut. Das ist auch von der Wertschöpfung her der stärkste Bereich. Also ich müsste es da eher raten, ehrlich gesagt.
Okay, ja, kein Ding. Aber willst du noch sagen, warum das überhaupt wichtig ist?
Ich glaube, es ist wichtig, also wir in dem Projekt, wir haben uns ja ziemlich stark auch mit, das ist ja schon angesprochen, mit so der Frage beschäftigt, wie kann man in Autobetrieben einen Umbau organisieren? Was ist da die Rolle von Beschäftigten? Also wie kann man so einen Umbau demokratisch gestalten? Und da sieht man halt schon, dass gerade so in diesen Zweigwerken halt auch extrem wenig vor Ort zu entscheiden ist. Ja, also das sind halt so Konzernstrukturen, wo die Headquarters irgendwo sind und die Machtzentren halt einfach weit weg liegen von den Beschäftigten hier vor Ort, die da produzieren. Und da sehen wir schon, dass das auch in unserer Forschung, dass das ja ein Riesenproblem ist, wenn es darum geht, irgendwie Initiativen für alternative Produkte oder dergleichen voranzutreiben. Ja, also das ist eine Frage von Macht. Und ich glaube halt, was zum Beispiel die Betriebsräte, die wir haben insgesamt 30 Betriebsräte circa interviewt in unserem Projekt. Und viele von denen, gerade die halt, also die in so transnationalen Konzernstrukturen irgendwie arbeiten, klagen darüber, dass sie eigentlich, ja, dass ihnen bei jeder Verhandlung irgendwie ein kompetentes Gegenüber fehlt. Das heißt, die Leute, mit denen sie verhandeln, das sind halt im besten Fall irgendwie Werksleiter, die halt, keine Ahnung, Schichtpläne machen oder so oder irgendwelche Leistungsnormen versuchen umzusetzen vor Ort, aber halt nicht irgendwie Leute, die was entscheiden können. Die sitzen ganz woanders und da kommt man dann oft nicht hin.
Aber wie ist es dann jetzt zum Beispiel, gehen wir gleich konkret rein, zu MAN, die gehören doch dem VW-Konzern.
Ja, es ist ein bisschen komplizierter, glaube ich.
Also okay, ich habe mir ja gedacht, VW, Piëch und Piëch ist ja zufällig sogar eigentlich Österreicher. Also der sitzt sogar, nämlich, wenn ich ganz deutsch, gar nicht weit weg von dir, irgendwo in Salzburg.
Ja, ich meine, bin jetzt gerade in Wien, muss ich auch dazu sagen, aber okay. Ja, das ist, stimmt, das sind Salzburger oder Oberösterreicher. Ich kann kurz erklären, wie es ist. Also es ist die MAN gehört zusammen mit anderen Truckherstellern, ich glaube, der Scania zählt da dazu und so weiter. Das sind Tochterfirmen von einem anderen Konzern, der Traton. Der sitzt, glaube ich, ja in Deutschland auch. Traton wiederum gehört, also die Mehrheit der Aktien von Traton hat VW. Ja, also hat die Familie Porsche Piëch. Das heißt, indirekt ist es Teil des VW-Konzerns, wobei halt eben vermittelt über diesen Traton-Konzern.
Also okay, und diese Vermittlung bewirkt auch, dass zum Beispiel ein Eigentümer oder eine Eigentümerfamilie, die offensichtlich nicht weit weg ist, trotzdem unansprechbar bleibt für die lokale Bevölkerung, für die Arbeiterinnen und Arbeiter bei MAN.
Ja, also ich glaube, das ist zweifellos der Fall. Also die Entscheidungsstrukturen, also unmittelbar mal entscheidet da. Also der Druck kommt quasi von Traton, aber entscheidend tut ja irgendwie auch der MAN-Konzern, der sitzt ja in München. Und da gibt es natürlich dann auch schon so Betriebsratsstrukturen, die haben einen Gesamtbetriebsrat, die haben auch einen europäischen Betriebsrat. Ja, aber da hab ich den Eindruck, dass da eigentlich ziemlich wenig Einfluss in der Realität besteht.
Okay, ja.
Verstehe. Also das wird man sich da in dem Fall auch anschauen müssen, inwieweit da die Beschäftigten, die österreichischen Beschäftigten wirklich Druck machen können, aber ja, ich wäre da eher skeptisch.
Willst du uns vielleicht mal schildern, wie sich die Autoindustrie in den letzten 10, 15 Jahren, falls das ein sinnvoller Zeitraum ist, so in Österreich und auch in Einbettung transnationaler Produktionsnetzwerke, wenn möglich, entwickelt hat und worin aktuell die Krisen liegen?
Ja, also es wäre sinnvoller Zeitraum anzusetzen, vielleicht so nach der Wirtschafts- und Finanzkrise vielleicht. Also das war, glaube ich, so die Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 war, glaube ich, so der Auslöser für den größten Einbruch der Autoindustrie seit Jahrzehnten, wenn ich mich nicht täusche, davor. Also der Weltautoindustrie, und das hat sich stark auch auf die deutsche Autoindustrie und damit auf die österreichische, weil das ist immer sehr verwoben. Also geht es der deutschen Autoindustrie schlecht, dann geht es der österreichischen Autoindustrie schlecht. Genau, aber damals war es halt so, dass sich die Autoindustrie nicht ziemlich schnell wieder erholt hat eigentlich. Also das hat zu tun gehabt natürlich mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie der Abwrackprämie in Deutschland. Aber ich glaube, vor allem hat es zu tun gehabt mit den Expansionsstrategien der deutschen Hersteller, die damals halt massiv nach China gedrängt haben und dort halt viel von ihren Einbrüchen am europäischen Markt und ich glaube am US-Markt auch kompensieren haben können. Also ich glaube, das war ziemlich wichtig damals für die Erholung. Genau, also wie gesagt, wenn es der deutschen Autoindustrie besser geht, geht es dann auch der österreichischen besser. Und ich glaube, das Vorkrisenniveau war in der Produktion auch schon wieder, ich glaube, 2011 oder so erreicht. Also jetzt vielleicht dann doch nicht so rasch, aber doch, ja. Und dann ist es eigentlich ziemlich happy weitergegangen. So bis ins zweite Halbjahr 2019, also im letzten Jahr. Wo dann auch auf globaler Ebene die Absätze ziemlich stark zurückgegangen sind. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Genau, also eigentlich bis so zweites Halbjahr 2019 schaut es ziemlich gut aus, auch in Österreich. Das war auch die Zeit. Das ist
eine Wachstumsbranche.
Das ist eine Wachstumsbranche, keine Frage. Also über lange Zeit natürlich Wachstum immer in der Industrie, so Wachstumsraten, die sind recht volatil in der österreichischen Industrie, aber eigentlich durchwegs Wachstumsbranche bis eben auf dann die Krisen, die globalen Wirtschaftskrisen, die sich da auswirken. Nach 2019, also in 2019 eben dieser Einbruch oder diese sich bereits abzeichnende Rezession. Man führt sie stark auf strukturelle Überkapazitäten in der Autoindustrie zurück, die zu tun haben mit dem enormen Wettbewerb und der Konkurrenz in dieser Branche, die ja ziemlich groß ist. Und also das war schon wirtschaftlich, rein von der wirtschaftlichen Situation her keine, also als dann im Februar die Corona-Krise auch in Europa ankommen, das war nicht, also da war nicht mehr alles happy-peppy und jetzt kommt die Corona-Krise und dann, wow, jetzt geht's uns schlecht, wie das manchmal dargestellt wird, oder wie das die armen Autokonzerne manchmal irgendwie darstellen, so quasi, sie können gar nichts dafür und jetzt kommt die Pandemie. Nein, das stimmt nicht, aber man muss halt schon sagen, die Pandemie hat da gewirkt auch wie ein Brandbeschleuniger, könnte man fast sagen. Ja, und jetzt rechnet man, also für die deutsche Autoindustrie gibt es Leute, die sagen, also wie Ferdinand Dudenhöfer, so der Wissenschaftsautoguru irgendwie in Deutschland, der halt sagt, ja, die könnte wirklich jetzt mal um 20% einbrechen, die deutsche Autoindustrie. Und für die österreichische Autoindustrie wird das dann, könnte sein, dass sich das 1:1 übersetzt, ich weiß es nicht, aber...
Okay, und was sind so die Gründe dafür? Also, sagen, weil man liest ja hin und wieder, es liegt daran, dass sich jüngere Menschen nicht so viel für Autos interessieren würden. Ich muss sagen, ich habe den Eindruck nicht so wirklich, aber okay. Mhm. Dann kommt sozusagen das Thema Elektromobilität immer wieder. Darum geht es ja auch in dem Sammelband, wo du was beigesteuert hast, den ich später noch erwähnen werde. Mhm. Also was sind denn so dann tatsächlich die Gründe oder sind es einfach mehrere Gründe auf einmal?
Ich glaube, es ist wirklich eine Krise mit unterschiedlichen Ursachen, mit vielen Schichten, wo einerseits, wie gesagt, einfach mal diese wirtschaftliche, ökonomische, unmittelbar wirtschaftliche, ökonomische Konjunkturfrage und die Pandemie, aber es ist eben auch dieser, wie du angesprochen hast, dieser Strukturwandel der Automobilität, der eigentlich die Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie komplett verändert. Wobei es immer schwer ist, finde ich, sozusagen für bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel M1, was ist da jetzt, was war jetzt da die Ursache oder so. Ich glaube, es ist sehr komplex und werden wir vielleicht erst später wissen, irgendwann mal. Aber insgesamt kann man sagen, vor Corona hat sich die Autoindustrie in einem massiven Strukturwandel, war die Autoindustrie bereits in einem massiven Strukturwandel, eben geschuldet mit dem Übergang zur Elektromobilität, der vor allem vorangetrieben wird durch die globale Konkurrenz, vor allem aus China. China betreibt ernsthafte, oder hat, ist man nicht ganz einig, aber hat bis vor kurzem sehr ernsthafte Unternehmungen gemacht, die Elektromobilität da durchzusetzen, auch weil sie da auch bestimmte Entwicklungsschritte überspringen können und ja, die nicht mit den etablierten Herstellern auf ihrem Favorite Playing Field irgendwie der Verbrennungstechnologie konkurrieren müssen, sondern da halt einfach wie Frösche da irgendwie drüber springen können. Und China hat mittlerweile auch der größte Automobilmarkt und größte Automobilhersteller auf der Welt ist. Ja, also das treibt ganz massiv diese Entwicklung in Richtung Elektromobilität voran. Dazu kommt der Klimawandel und die Politiken gegen den Klimawandel. Also die EU hat ja beispielsweise so Flottengrenzwerte 2018 eingeführt, die, ja, wo es dann heißt, irgendwie im Durchschnitt dürfen Autoflotten nur mehr, weiß nicht, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber die quasi, wo es darum geht, den Durchschnittswert der CO2-Emissionen von Autoflotten zu senken. Und das treibt die Autohersteller auch massiv in Richtung mehr Investitionen in Elektromobilität. Also das verändert sich, also da finden Verschiebungen statt, fanden Verschiebungen bereits vor Corona statt. Dann auch der Übergang sozusagen von individueller Automobilität hin zu so Sachen wie Mobilitätsdienstleistungen, Carsharing und so weiter.
Aber, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, findet das wirklich statt? Weil mir kommt ja vor, dass das so etwas ist, dass so alle irgendwie so als die Lösung hochstilisieren. Mhm. Aber wenn man sich dann so anschaut, wo es diese Carsharing-Angebote gibt, dann ist es ja, also erstens ist es recht begrenzt, zweitens ist es vergleichsweise teuer und drittens, und das finde ich ja der Überwitz, in der Regel ist es in den ohnehin recht gut öffentlich erschlossenen Stadtzentren, wo du diese Dinge verwenden kannst und sonst nirgends. Ja. Also ist das wirklich so eine große Geschichte?
Also ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das per se irgendwas löst oder dass das jetzt so absolutisierend zu sagen, das findet jetzt überall statt und da ändert sich dort. Aber ich glaube, es findet in bestimmten Bereichen statt und eben genau da, wo du halt sagst, in den dicht besiedelten urbanen Zentren sind es bestimmte Leute, ich glaube halt vor allem junge Leute, die sich irgendwie anders fortbewegen oder anfangen anders fortzubewegen und wo man das schon beobachten kann. Aber wie gesagt, das ist halt sehr sozialräumlich exklusiv, findet statt, vor allem in den dicht besiedelten Zentren, oft wo es guten öffentlichen Verkehr gibt, vor allem in Europa, in den USA schaut das ja wieder ein bisschen anders aus. Ja, und führt auch zu Problemen, weil es konkurriert auch mit dem öffentlichen Verkehr. Da gibt es auch schon Studien dazu, dass dort, wo viel so Carsharing betrieben wird, die Leute auch weniger dann mit der U-Bahn fahren oder so. Dem würde ich auch recht geben. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so dieses Zukunftsfeld ist, also rein jetzt für die...
Also mich hat nur interessiert, ob das tatsächlich irgendwie ein Teil dieser Krise sein kann, weil sozusagen ich immer den Eindruck habe, dass das so auch diese sozusagen angeblich abnehmende Autoaffinität bei jüngeren Menschen, also mir kommt das außerhalb Wiens, habe ich den Eindruck nicht wirklich, dass das sozusagen so ein Ding ist. Also mir kommt vor, das ist so ein bisschen so eine Blasengeschichte in so Medien wie dem Standard oder so.
Ja, ich meine, du kannst durchaus recht haben. Es gibt ja auch jetzt irgendwie neue, ich habe das gerade erst vorgestern oder so in der Zeitung gelesen, dass, glaube ich, Daimler, glaube ich, gibt diese Mobilitätsdienstleistungen auf, also die verfolgen das zum Beispiel gar nicht mehr. Ja, und okay, ich glaube, es war Daimler oder einer von den, oder ein anderer OEM, ein Deutscher, aber die gehen da wieder raus und ziehen sich da zurück. Also anscheinend ist es auch nicht mal so jetzt von der Profilabilität so, also nicht mal so ein lukratives Ding. Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das so das Ding ist, was sich flächendeckend durchgesetzt hat, aber ich glaube schon, dass es auf einer globalen Ebene die Autohersteller schon unter Druck setzt oder zumindest sie eine Zeit lang unter Druck gesetzt hat, weil es sind ja auch viele von denen, gerade wenn man sich die deutschen Hersteller jetzt anschaut, in diese Richtung gegangen und haben angefangen, solche Tochterfirmen auszugründen und stärker in Richtung Mobilitätsdienstleistungen zu gehen. Ja, also da sind definitiv Investitionen hingegangen, das hat denen auch Geld gekostet und ja.
Also sie haben es zumindest identifiziert als Anlagefeld sozusagen.
Definitiv. Ähnlich auch wie das autonome Fahren, wo, glaube ich, immer noch ziemlich viel Hoffnung reingesteckt wird. Also dass Autos in Zukunft in einer bestimmten Intensität autonom, also selbst fahren. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Anlagefeld, wo wo die Auto...
Haltest du das für realistisch? Ja. Oder ist das in dichter besiedelten Ballungsräumen nicht einfach unrealistisch?
Dass sich das autonome Fahren durchsetzt?
Ja. Ja, weil ich mir denke, sobald die erste Person auf die Idee kommt, dass das Auto auf jeden Fall bremst, wenn sie auf die Straße steigt, also warum soll ich dann überhaupt noch einen Zebrastreifen verwenden?
Ja, na, ich glaube auch, dass was da ein Riesending ist, ist natürlich die Frage von Akzeptanz überhaupt. Also wollen das die Leute überhaupt in den Städten, dass die Dinger da autonom herumfahren? Da gibt es auch noch viele, glaube ich, ziemlich viele ungeklärte ethische Fragen, die damit verbunden sind. Also weiß nicht, was ich muss ja dann irgendwie gezwungenermaßen irgendwie Entscheidungen auf diese Maschine auslagern und so weiter. Gibt es diese, was da oft irgendwie gebracht wird, keine Ahnung, es gehen Leute über die Straße und da gibt es eine Gruppe Kinder und eine alte Person und das Auto, die Maschine kann jetzt irgendwie nicht mehr einen Unfall vermeiden. Wo steuert es hin? Ja, solche komischen, da haben sich tatsächlich in Verkehrsministerien Leute solche Fragen gestellt. Also ich glaube, da ist einfach, glaube ich, auch viel Unsicherheit und Offenheit, aber was man halt sagen muss, da fließt verdammt viel Geld rein. Ja, nach wie vor. Nach wie vor. Das heißt, irgendwas wird schon draus gebärden,
aber man weiß es nicht so recht, was. Ja. Okay, ja. Verstehe. Ja. Aber zurück nach Oberösterreich. Mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man zurzeit, wenn man jetzt nicht selber bei MAN ein Manager ist, nicht wirklich oder Managerin, nicht wirklich die Frage beantworten, warum gerade MAN in Steyr so ein erstes prominentes Opfer war.
Ja, es war nicht nur MAN in Steyr, so ein erstes prominentes. Also, du meinst jetzt in der österreichischen Autoindustrie oder
in
so?
In Österreich,
okay.
Ja.
Puh.
Gab es auch ein anderes prominentes Opfer anderswo?
Naja, es gab, MAN hat ja, das ist ja Teil von einem viel größeren Kürzungsprogramm. Die schließen ja auch Werke in Deutschland und verlagern die vor allem in die Türkei und nach Polen. Also insgesamt 9.500 Leute, werden ihren Arbeitsplatz voraussichtlich verlieren. Genau, es gibt auch in Österreich andere Beispiele, wie zum Beispiel ATB, Antriebshersteller, genau.
Dazu kommen wir noch, aber wieso gerade MAN? Gibt es da irgendeinen, hat das irgendeinen spezifischen Grund? Oder?
Ich glaube, also warum das jetzt gerade das erste Opfer ist, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach ein Zufall. Ich glaube nämlich, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, ich glaube, dass da schon eine von langer Hand geplante Strategie dahinter steht. Das heißt, dass der Konzern schon länger mal irgendwie Restrukturierungen machen wollte. Ich glaube, das hat zu tun gehabt, also der Betriebsrat zum Beispiel von Steyr, der sagt immer, das liegt daran, dass das alte Management, das wurde in der Zwischenzeit ausgetauscht, irgendwie versucht hat, Expansionsstrategien, ich glaube nach Polen und so weiter zu machen und sich da massiv verkalkuliert hat dabei. Ja, und dann MAN insgesamt, glaube ich, ziemlich in die roten Zahlen gekommen ist. Wobei das Werk, glaube ich, war bis zuletzt auch profitabel. Wenn ich mich nicht täusche, aber insgesamt so der MAN eher so diesen Traton, das Ergebnis von diesem Traton-Konzern nach unten zieht. Und ja, also ich glaube, das ist eine reine Profitüberlegung, die schon länger da war und die halt jetzt in der Krise umgesetzt wird. Und ich glaube, das kennt man ja auch aus anderen Krisen irgendwie, dass dann irgendwelche Konzerne versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen.
Soll keine Krise verstreichen lassen, ungenutzt, ne?
Man soll keine Krise verstreichen lassen, genau. Also ich glaube, ich weiß es nicht, ja, das werden wir vielleicht auch erst später wissen, oder gibt es sicher Leute, die sich da besser auskennen, aber ich glaube, es ist einfach ein Nutzen der Gunst der Stunde. Ja. Und wie viel Strukturkrise da dahinter steckt, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ich meine, es gibt ja auch, Traton sagt ja auch, also hat er irgendwie in einer Erklärung mal angekündigt, wir müssen da jetzt kürzen, weil wir brauchen ja Geld für die Investitionen in die nachhaltige Mobilität und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das ist eher vorgeschoben und schaut halt nicht so gut aus, wenn man tausende Leute aus Profitgier auf die Straße setzt.
Gegen sowas gibt es ja auch Widerstand, nämlich klassisch Gewerkschaften. Aber es ist ja jetzt so, dass diese Welle oder diese Werksschließung bei MAN ja nicht die einzige gewesen ist und auch nicht die einzige bleiben wird. Verschärft das nicht das Grundproblem, das auch in Texten von dir hin und wieder durchscheint, dass Gewerkschaften haben? Nämlich einerseits müssen sie für jeden Arbeitsplatz kämpfen und andererseits ist teilweise sogar, zum Teil sogar schon Betriebsräten bewusst, dass das möglicherweise nicht so die clevere Sache ist, immer noch weiter und weiter und weiter irgendwas Bestimmtes zu produzieren, das gesellschaftlich konkret nicht nur keinen Nutzen bringt, sondern sogar langfristig vielleicht schaden kann oder so. Ja. Verschärft es das nicht und macht es das Problem nicht noch ein bisschen drängender? Und was kann man denn dagegen tun.
Ja, ich würde das glaube ich schon so sehen, dass das die Gewerkschaften in eine noch schwierigere Rolle, als es eh schon vorher war, drängt, dass sie halt jetzt irgendwie in dieser Position sind, dass sie Arbeitsplätze verteidigen müssen, also sie müssen mobil machen, irgendwie gegen Standortverlagerungen, versuchen das Schlimmste für die Beschäftigten irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Und ja, aber wandern da glaube ich irgendwie auf einem schmalen Grat. Also irgendwo besteht da schon die Gefahr, dass das Ganze halt wirklich so defensiv wird und umschlägt halt in wirklich eine reine Standortpolitik, wo dann im schlimmsten Fall, ich meine, ich glaube, das sehen wir gerade in Österreich noch nicht, vielleicht ein bisschen stärker schon in Deutschland, wo dann halt wirklich auch Schulter an Schulter mit den Unternehmen gestanden wird, beziehungsweise halt auch Zugeständnisse den Beschäftigten auch, die Gewerkschaften auch den Beschäftigten Zugeständnisse abverlangen dafür, dass der Standort dann bestehen bleibt. Ja, gibt so einen Gewerkschaftsintellektuellen, Hans-Jürgen Urban, der nennt das Krisenkooperatismus. Und ich glaube, das ist eine wirkliche Gefahr, dass diese Abwehrkämpfe, in die Gewerkschaften da jetzt irgendwie gezwungenermaßen reingedrängt werden, so eine Form annehmen. Und ich hoffe, das passiert nicht. Aber ja, es kann gut sein und es ist auch irgendwie verständlich, weil die sind halt, ja, die denken halt natürlich dran, Arbeitsplätze zu schützen und glauben, dass sie das so machen können. Aber langfristig ist halt damit niemandem geholfen, außer letztlich dem Kapital. Ja, aber das ist halt natürlich auch eine sehr widersprüchliche Rolle, in der die Gewerkschaften sind, auch generell, wenn es jetzt um die Frage von Klimawandel und Umweltpolitik geht, halt immer in diesem Dilemma zwischen Arbeitsplatzerhalt und Umweltschutz, dass ein reales Dilemma ist, das sich nicht so einfach lösen lässt. Und ich glaube durchaus, dass in der Krise die Gefahr besteht, dass man halt mal schnell auf Klimaschutz vergisst und sich darauf begrenzt, Standorte zu sichern um jeden Preis. Ich hoffe es nicht.
In eurem Beitrag im Sammelband Baustelle Elektromobilität, herausgegeben von Achim Brunnengräber und Tobias Haas, ist ja einer der Branchen, die ihr euch anschaut im Rahmen so einer Strategie der Konversion, also der Umnutzung sozusagen von bestehenden Strukturen in der Automobilindustrie, die Elektroindustrie. Jetzt ist aber gerade das andere relativ prominente industrielle Opfer, das es aktuell in Österreich gibt, ATB in Spielberg, ein Hersteller von Elektromotoren. Zeigt das nicht auf, dass sozusagen so gewerkschaftliche Zugänge, die Eigentumsverhältnisse unangetastet lassen, im Endeffekt weder die Arbeitsplätze retten noch das Klima schützen?
Ja, ich bin nicht sicher, ob ich dazu zustimmen würde, zu sagen, eine gewerkschaftliche Perspektive. Was ist eine gewerkschaftliche Perspektive und wieso lässt eine gewerkschaftliche Perspektive notwendigerweise Eigentumsverhältnisse intakt? Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall, ich würde völlig darüber zustimmen, dass wir müssen nicht nur über irgendwie andere Produkte reden oder darüber reden, irgendwelche Arbeitsplätze irgendwo zu schützen oder Beschäftigung wohin verlagern, sondern natürlich auch über Eigentumsverhältnisse. Wir müssen darüber reden, wer eigentlich entscheidet, was, wie und wie viel davon und auch unter welchen Umständen hergestellt wird. Also genau, also in der Autoindustrie geht es natürlich darum, dass man Entwicklungen nicht allein Unternehmen mit ihrer Profitlogik überlässt, weil da sieht man eh, wo das hingeht, wenn man das macht. Dann wird es, wie du sagst, dann wird es chaotisch und es setzt sich vor allem nicht das durch, was ökologisch und gesellschaftlich sinnvoll ist, sondern ja, das, was am meisten Profit verspricht. Also es braucht natürlich, es braucht andere Formen der Entscheidung, es braucht andere Eigentumsverhältnisse. Ich würde auch sagen, durchaus der Staat, aktive Rolle des Staates. Ja. Und damit würde ich jetzt nicht sagen, der Staat macht halt. Ja. Ich finde, das ist naiv, wenn Leute das sagen. Man delegiert so leicht mal was an den Staat, aber was ist der Staat? Ja. Der Staat, der ist auch verwoben mit den dominanten Interessen, mit dem fossilen Kapital und so weiter. Der löst nicht per se Probleme. Ja. Das braucht auch den Druck auf den Staat. Und ja, aber andererseits geht es halt auch nicht ohne den Staat, weil der Staat kann halt über Gesetzgebung, über Steuern, über irgendwelche Vorschriften sehr stark bestimmte Entwicklungen beeinflussen und sagen, in welche Richtung es hingeht. Also sehr stark auch mitbestimmen, in welche Richtung Entwicklungen gehen. Ja? Und ich glaube, in dem Sinne braucht es auch eine Diskussion über eine neue Form der ökologischen und demokratischen Industriepolitik, würde ich sagen. Ja? Die auch mitunter die Eigentums... Sorry? Ja?
Aber... Okay, ich glaube, das ist jetzt eh gesagt, die mitunter die Eigentumsfrage stellt, wolltest du
beenden, genau, die oder? Mitunter die Eigentumsfrage stellt, und zwar, ich würde sagen, ich würde da mehrere Sachen verbinden. Das heißt, einerseits ist es schon eine sinnvolle Perspektive in vielen Fällen, glaube ich, dass der Staat wirklich direkt einsteigt und sagt, okay, wir verstaatlichen das oder teilverstaatlichen das. Es gibt ja auch die Möglichkeit von Sperrminoritäten etc., wo der Staat Anteile hält, aber halt bestimmte Entwicklungen blockieren kann und so. Genau, also ich glaube, da kann man wirklich stärkere Lenkungseffekte erzielen, wobei ich halt auch davor warnen würde zu sagen, okay, wir verstaatlichen jetzt einfach alles. Also es wäre, glaube ich, dann eher so eine romantischere Perspektive. Ja, weil, glaube ich, mit der Verstaatlichung allein noch nicht unbedingt was gelöst ist. Das kann genauso dazu führen, dass da irgendwie Fehlplanungen stattfinden oder ja, irgendwelche Formen von Korruption und so. Das heißt, ich glaube, muss auch immer zusammengehen mit einer Demokratisierung. Das heißt, mit einer Ausweitung von Mitbestimmung, mit einer Ausweitung von regionalen Entscheidungsstrukturen. Ja, also dass man da auch ist, wo das Wissen ist, wo auch die Betroffenheit sitzt, die Leute auch mitentscheiden können, wo die Produktion hingeht. Ja. Wir denken da jetzt mal an Steyr. Das ist, okay, jetzt war es so, ein Konzern hat entschieden, eine ganze Region ist betroffen, die Politik und die Gewerkschaften versuchen irgendwie die Scherben wegzukehren, aber eigentlich müsste es so ausschauen, dass ja, die Region, die Menschen, die dort leben, die Menschen, die arbeiten dort, aber auch die Leute, die das Wissen haben, die Leute, die Einsicht haben in Probleme, auch mitentscheiden, wo es regional hingeht, wo diese Industrie, was dort in Zukunft hergestellt wird und unter welchen Bedingungen. Das heißt, ich glaube, Eigentumsverhältnisse, das eine, aber eben auch verbunden mit einer Demokratisierung. Ich glaube, das wäre halt dann, ja, dann würde es vielleicht gehen in Richtung von sowas, ja, einer Vergesellschaftung eigentlich. Macht das Sinn?
Ja, also das macht schon Sinn. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ich meine, da gibt es dann halt zig Dinge, die dann daran anschließen, aber das, würde ich sagen, führt uns ein bisschen weg zum Thema und hin zu so, weiß nicht, neueren Konzepten von Planwirtschaft oder so, was auch eine spannende Diskussion ist. Ja. Aber
ich glaube, Wirtschaftsdemokratie sind eigentlich also da wurde viel diskutiert in den 70er Jahren darüber, wie man die Wirtschaft, die Produktion demokratisch gestalten kann und auf welchen Ebenen man da ansetzen muss. Und ich glaube, das sind auch interessante Debatten, aus denen man für heute viel lernen kann. Wobei natürlich die Situation eine völlig andere ist als in den 70er Jahren. Wenn man zum Beispiel sieht, wie mobil das Kapital geworden ist und dergleichen. Aber trotzdem, glaube ich, interessante Debatten.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird dann nochmal zu groß. Wirtschaftsdemokratie und solche Dinge überhaupt so in Zeiten der Digitalisierung. Ja. Super spannend. Genau, aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ja. Ich hätte dann noch eine ernsthafte Frage, die ja ein bisschen heavy ist. Ich versuche sie sinnvoll einzuleiten. Genau.
Okay.
Es ist ja so, dass ja in vielen linken oder marxistisch geprägten Theoriesträngen, wie zum Beispiel der Regulationstheorie, aber sowas kommt auch vor, beispielsweise bei David Harvey. Ja, die Rede ist davon, dass Konsum nicht einfach irgendwelche zufälligen Handlungen von irgendwelchen Individuen sind und dann im Endeffekt schaut man auf den Markt und das Ergebnis des Marktes ist dann irgendwie der Ansatz für die Konsumentscheidung und dann, weiß nicht, erklärt sich die Entscheidung von selbst oder so, sondern dass es in irgendeiner Form organisierten Konsum gibt. Besonders relevant finde ich das in der Regulationstheorie, die ja zumindest in Form mancher Vertreter ausgeht von der These, dass auf einen fordistischen, ein postfordistischer Fordismus gefolgt ist, in dem wir uns wir heute immer noch befinden würden. Und einer der zentralen Gründe für Präfix Postfordismus, also dass man dem nicht einfach einen neuen Namen gegeben hat, dieser Form des Kapitalismus, ist eben, dass diese Art und Weise des Konsums, genannt Konsumnorm, immer noch überlebt hat, auch nach dem Ende des fordistischen Zeitalters, das je nach Autor, Autorin irgendwann mal und Land irgendwann mal in den 70er Jahren oder so angegeben wird. In dieser fordistischen Konsumnorm, die dann überlebt hätte, spielt das Auto zusammen mit ein paar anderen Gegenständen, aber wirklich vor allem das Auto, eine sehr zentrale Rolle. Also es gibt einige, auch klassische Autoren, die da relativ stark darauf eingehen, was für eine Bedeutung das auch hat als Abnehmerindustrie für zig andere Industrien und als, ich weiß auch nicht, es gibt dann ja auch so Koppelprodukte für Autos und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt eigentlich, glaube ich, keine Aufzählung von Fordismus, wo Auto fehlen darf. Ist das, was wir jetzt sehen, möglicherweise die letzten Atemzüge dieser Konsumnorm?
Okay, das ist eine wirklich große Frage. Also du meinst, dass jetzt, jetzt so der Strukturwandel in der Autoindustrie, beziehungsweise wenn wir reden von, wir müssen weg vom Auto und so weiter, dass wir eigentlich das Post aus dem dass wir sagen jetzt, okay, jetzt wäre das Ende des Postfordismus, weil dieser zentrale Gegenstand.
Ja, weil, ja. Also ich beziehe mich da zum Beispiel auf Thomas Sablowski, einen Text von ihm aus dem Jahr, ich glaube 2006 oder 2007, wo er das sehr stark macht, ganz explizit schreibt, so dass sozusagen das zentrale Element, warum es keinen eigenen Namen bekommen hat, sondern sozusagen Post vom Fordismus ist, halt der Fakt ist, dass die Konsumnorm immer noch weiter besteht und selbst wenn so Dinge wie, also was die Leute dann immer gleich sagen, ja, aber was ist mit den Handys und den Smartphones? Mhm. Es ist rein stofflich so, dass ein Auto halt irgendwie, ich weiß nicht, circa 534 Mal mehr Metall braucht, wahrscheinlich noch viel mehr. Also das sind einfach ganz andere Größenordnungen, was halt sozusagen jetzt so Produktion und Absatz angeht. So.
Ja. Ich finde, es ist eine spannende Frage und spannende Diskussion. Bitte schick mir auch den Text, wo Thomas Sablowski das darüber schreibt. Ich bin darüber noch nicht gestolpert und tut mir jetzt auch ein bisschen schwer, das so auf der Abstraktionsebene abzuhandeln gerade. Aber ich finde, so spontan gesagt, schon was Plausibles dran. Ich meine, schon allein der Name sagt es ja, Fordismus, oder? Also da steckt Ford drinnen. Das zeigt ja, schon Ford irgendwo ist an.
Genau, eine Autofirma.
Ist eine Autofirma, die dieses, sagen, wenn man Fordismus eng fasst, dann geht es ja irgendwie oft um die Fließbandproduktion und diese Form, damit einhergehende Form der Arbeitsorganisation und so weiter, die das 20. Jahrhundert maßgeblich mitbestimmt hat, für die zweite Hälfte vor allem. Die, würde ich sagen, auch nicht verschwunden ist, auch nicht mit dem Post, gibt es immer noch diese Formen der Produktion. Aber die Frage, ob es wirklich, es ist eine sehr interessante Frage, wirklich sehr interessante Frage.
Ja, ich habe das schon öfters gefragt, weil es ist ja auch heute noch so, ich meine, wenn man sich anschaut, was diese Autoindustrie, die ihr untersucht, was die sozusagen an industrieller Nachfrage auf sich vereint, also ich glaube, da gibt es eigentlich in Westeuropa noch immer keine andere Branche, die auch ansatzweise mithält.
Ja, man spricht da glaube ich oft von so Forward-Backward-Linkages, also das reicht halt tief in andere Wertschöpfungsketten rein. Sei es in Maschinenbau, man sieht das auch in Österreich so, das sind irgendwie Autoproduktion findet ja nicht vor allem in der Autoindustrie statt, nicht nur unmittelbar in der Autoindustrie oder Autozulieferindustrie, sondern halt auch viel in anderen Branchen, in der Plastikbranche, in der Elektronikbranche, im Maschinenbau und so weiter wird.
Textil?
In der Textilbranche, in der Gummibranche, also es reicht ganz viel und das ist kein Spezifikum der österreichischen Autoindustrie, das ist wirklich was ganz Typisches für die, ja, das ist natürlich, also ein Kapitalismus ohne das Auto wäre definitiv ein anderer Kapitalismus. Aber ob es die Frage, ob man dann wirklich sagen könnte, okay, weil Postfordismus, das meint ja, so wie ich es verstehen würde, heißt es, wir haben ein anderes Entwicklungsmodell, hat ja andere Produktions- und Konsumnormen, die irgendwie anders in einem anderen oder ein anderes Entsprechungsverhältnis von Produktion, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber da könnte ich, ja, es ist halt die Frage, ob es irgendwas geben könnte, was das Auto ersetzen könnte, ja, um quasi Produktion und Konsum.
Eine glückliche Fundsache,
genau, die sozusagen diese Brücke zwischen Konsum und Produktionsnorm so gut schlagen könnte oder zwischen Produktion und zum Konsum dieses Entsprechungsverhältnis herstellen könnte, so gut wie das Auto. Das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage und ich würde auch, das Ding ist halt auch, die Frage ist auch, können wir das Auto wirklich abschreiben? Ja, also ich bin derzeit echt ein bisschen pessimistisch, so was so die Art und Weise der Transformation angeht oder die Veränderungen, wo die hingehen. Also derzeit schaut es ja nicht wirklich aus, als wäre Autoproduktion wirklich ein Auslaufmodell, sondern schaut eher danach aus, als wäre Autoproduktion, es wird die weiter stattfinden und das Auto weiterhin den Verkehr und die Fortbewegung prägen, aber halt in einer anderen, wie wir oft sagen, ökologisch modernisierten Form. Ja, wir sehen das ja mit Elektromobilität oder auch neuen Mobilitätsdienstleistungen oder so, also wo im Grunde versucht wird, über technologische Änderungen des Bestehenden irgendwie das Bestehende fortzuführen. Und das ist die Frage, wo da die Grenzen darin liegen. Es löst natürlich nicht die grundlegenden Widersprüche und Probleme, aber ich würde sagen, das Auto wird uns noch eine oder hoffentlich ist es nicht so, aber ich bin da gerade eher pessimistisch und glaube, das Auto wird uns noch eine Weile begleiten. Ja. Und damit vielleicht auch der, die Geister des Fordismus.
Okay, ja. Die Geister des Fordismus, das ist schön. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Nämlich, hast du euch einen Führerschein?
Gute Frage. Ich gehöre noch zu den Leuten, die einen gemacht haben. Also ich bin 30 jetzt und habe tatsächlich mit 19 einen Führerschein gemacht. Einfach weil es, ja, weil's dazugehört. Und wenn man in Salzburg aufwächst, gehört das auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, wie es in Wien ist. Bist du in Wien aufgewachsen?
Nein, ich komme aus der Steiermark. Also
okay, da macht herkomme, man auch einen Führerschein.
Ja, natürlich. Also ohne Auto unterwegs zu sein, ist wie Behinderung. Ja. Meine ich ernst, das ist echt ein bisschen ähnlich. Ja. Also du kannst eigentlich nichts machen ohne.
Ja, das wäre in Salzburg gar nicht mal der Fall gewesen. Ich habe erst ziemlich viel später entdeckt, dass man eigentlich in Salzburg verdammt gut Fahrrad fahren kann. Also wirklich viel besser als in Wien, viel weniger Stress und ja, trotzdem.
Das mag sein, aber der öffentliche Verkehr dort ist schon auch eine Zumutung. Das musste ich mehrmals mir antun.
Der ist tatsächlich ziemlich schlimm. Der ist tatsächlich ziemlich schlimm. Also die Busse werden auch teilweise, es geht ja wirklich in eine absurde Richtung. Also dort, wo ich wohne, da ist der Bus früher alle 10 Minuten gefahren. Jetzt fährt er so alle 15, 20 Minuten. Also sehr, die Salzburger Stadtwerke saugen den Zeitgeist ein. Das ist unglaublich. Also
Fortbewegung für alle, die sich kein Auto leisten können.
Genau. Genau. Mehr oder weniger.
Okay. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, lieber Daniel, ich sag danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Sowieso.
Ja, das war die 7. Folge des Standpunkt-Podcasts. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Projekt besonders gut gefällt, dann klickt doch bitte auf Abonnieren und hinterlasst uns auf dem Podcatcher eurer Wahl eine positive Rezension. Ihr könnt natürlich Feedback geben, entweder über diese Rezensionsfunktion oder auch auf der Seite unseres Hosting-Anbieters, der recht einfach zu finden ist. Genau, alles Liebe!